Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich wünsche mir aber nur eine Sache von unseren Fans, bei so Sachen, wo wir jetzt nach hinten spielen oder nicht nach vorne gehen, dann das Raunen durchs Stadion. Wenn du 3 Spiele verloren hast, das kann ein Spieler mitnehmen. Deswegen hoffentlich, ich hoffe, dass es nicht mehr passieren wird, weil ich weiß, unsere Fans sind eigentlich brutal und haben sowas noch nie gemacht, seitdem ich hier bin. Und deswegen hoffentlich, wie gesagt, wenn mal wieder eine schlechte Phase kommt, dass man versucht, die Mannschaft zu pushen und nicht so ein Raunen durchs Stadion geht.
Das war Dennis Undaff und er schlägt schon so ein bisschen den Bogen zu unserem zweiten Spiel, das wir heute besprechen. Zuerst aber begrüße ich meine geschätzten Kollegen David Scheu. David, grüß dich.
Hallo Philipp, grüß dich.
Und den Felix.
Grüße.
Und wir alle drei, wir gehen noch ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit, wenn auch in die erst nicht allzu lang zurückliegende. Aber meine Damen und Herren, was war denn das gegen Gladbach bitte für ein Auftritt vom VfB Stuttgart?
Ja, also ich hatte ja tatsächlich keinen Dienst, bin nicht im Stadion gewesen, habe Auszüge gesehen. Ist schon, was man hört und sieht, schon dürftig gewesen, auch mit Blick auf die offensive Durchschlagskraft und die Anzahl der Torchancen. Sicher in der Saison, im Saisonverlauf, gerade in der zweiten Hälfte, schon ein Ausreißer nach unten.
Das war schon trist. Also das war schon irgendwie ziemlicher Abfall nach Paris. Also vielleicht emotional, vielleicht, keine Ahnung. Ne, dieses große Spiel war vorbei, man hat es nicht geschafft. Und dann kommt auch noch Gladbach. Ich muss fairerweise sagen, Gladbach war so das erste Spiel, weil wir gehen das Pensum ja auch schon mit seit Wochen, seit der neuen Saison, wo ich dachte, boah, schon wieder ein Spiel. Es war das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, boah, schon wieder ein Spiel. Trotzdem Lust gehabt natürlich, aber so das Gefühl gehabt von, boah, okay, so langsam darf man Pause einkehren, was ja auch tut. Und das haben leider die Spieler irgendwie auch so ein bisschen rübergebracht.
Bevor wir noch einen Ticken tiefer einsteigen in diese 90 Minuten vom vergangenen Samstag, lass mal kurz den Trainer hören, was der dazu zu sagen hat.
Dass das Spiel heute anspruchsvoll wird, davon war auszugehen. Einerseits dem geschuldet, dass wir aus einer emotional schwierigen Situation kommen, aber natürlich auf der anderen Seite auch ein guter Gegner kommt. Deswegen, erste Halbzeit ist okay für mich, auch wenn wir natürlich zu wenig klare Chancen kreiert haben. Ich glaube, der Torhüter musste keinen Ball halten, aber wir hatten Kontrolle. Wir hatten genug Situationen, in denen wir ins letzte Drittel kommen, wo dann vielleicht eine Flanke nicht ankommt, wo der Kopfball nicht aufs Tor kommt. Aber ist okay. Die Intensität war da. Wir sind hoch angelaufen. Und ich glaube, Gladbach, wenn man die Stöger-Situation rausnimmt, dann ist es abseits. Zumindest habe ich es mir sagen lassen und es sah auch so aus, als ich es kurz gesehen habe. Dann war es wahrscheinlich nur diese eine Situation, aber die wurde genutzt. Und so gehen wir halt dann mit dem 0-1 in die Halbzeitpause. Ich glaube, 0-0 wär okay gewesen, weil wir haben am Ende zu wenig Chancen kreiert, um zu beanspruchen, dann auch ein Tor zu machen. So gehst du mit 0-1 rein. Ist tough. Gut rausgekommen, gute Reaktion gezeigt, machen das 1-1. Und dann war natürlich die Hoffnung da, gerade zu Hause, da nochmal so eine Druckphase auch zu entwickeln. Und die war nicht da. Wir hatten auch unsere Momente, aber das Spiel ist dann auf einmal offen gewesen. Und die Kontrolle, die wir über weite Strecken zumindest defensiv hatten, die war dann nicht mehr da. Und das wurde auch im Laufe der zweiten Halbzeit nicht besser. Und dann war es, ja, schwappte es hin und her. Ich glaube, die größte Chance haben wir, aber mehr hatte, glaube ich, Gladbach. So, und dann musst du natürlich, gerade nachdem du das Tor nicht machst, diese 1-gegen-1-Situation nicht nutzt, dann musst du schauen, dass du das Spiel zumindest 1-1 mit 1-1 nach Hause bringst. Und dann ist das für den heutigen Tag auch okay, auch wenn ich dann sicher mit der Leistung der zweiten Halbzeit auch nicht zufrieden gewesen wäre. Aber so kommt jetzt natürlich beides zusammen, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach ein offenes Spiel zugelassen haben und das Spiel da auch noch dann hinten raus verlieren. Ist für uns bitter. Müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist, aber wir müssen uns steigern. Wir haben eine gute Ausgangssituation jetzt hergegeben. Haben wir jetzt ein sehr wichtiges Spiel am Dienstag und müssen dort, wir müssen da sein und müssen uns sicher auch steigern, wenn ich die zweite Halbzeit sehe.
Das war Sebastian Hoeneß mit 2,5-3 Minuten Einordnung dazu. Und ich finde es ganz interessant, dass er so inhaltlich bleibt. Natürlich klingen hier und da Dinge an, die ihr beide auch schon zur Sprache gebracht habt. Die große Leere von Bad Cannstatt, die emotionale Leere, die da war, logischerweise, wenn du von Paris so eingeschult wurdest, wie es der VfB wurde an diesem Abend, ja, und aufgezeigt bekommen hat, dass er auf europäischem Spitzenniveau nicht mitstinken kann. Das muss man klar und deutlich und darf man auch klar und deutlich genauso sagen. Aber Hoeneß hatte eben auch, wie es so seine Art ist, inhaltliche Ansätze gesehen, bringt die auf und so geht er auch mit seiner Mannschaft um, dass er ihnen jetzt halt nicht die große Generalkritik in der nächsten Mannschafts- und Team- und Videoanalyse ins Gesicht bläst, sondern eben versucht, hey, da und da gab es auch Dinge, die kann man positiv drehen. Ja, und trotzdem bleibt auch bei mir irgendwie so ein schales Gefühl. Du hast es, ich habe vor allem mental bei der Mannschaft nicht gesehen, dass sie in der Lage waren, jetzt nochmal hochfahren, wieder an die Grenzen gehen. Dieser dröge Bundesliga-Alltag. Letzte Woche habe ich noch von Brot- und Buttergeschäft gesprochen, als ihr mich eingespielt habt in diese Folge.
Da gab es weder Brot noch Butter.
So sieht's aus, ja. Schwierig.
Und es sind halt 2,5 Tage Pause ist schon das Minimum, was du haben kannst. Es ist extrem wenig gewesen. Von Mittwochabend bis Samstagmittag ist der kürzestmögliche Zeitpunkt. Und dann ist es natürlich auch so gewesen, dass du von Paris was zu verarbeiten, was zu schlucken hattest. Und ich finde, das hat man dann schon gesehen. Unterm Strich sind 1,1 Expected Goals, was dann am Schluss stand, ist nicht VfB-like. VfB unter Hoeneß steht für Offensivfußball, hat im Schnitt 2,0 XG-Wert pro Spiel. Und wenn du dann bei 1,1 landest, dann sagt schon einiges, dass es kein gutes und kein typisches VfB-Spiel war.
Und du hast natürlich auch eine relativ, also selbst für Hoeneß-Verhältnisse in den letzten Wochen atypische Personalrochade gehabt. Ja? 7 Wechsel in der Startformation, das ist selbst für Hoeneß viel.
Ja. Das ist, glaube ich, nur im Pokal gegen Kaiserslautern in dieser Ausprägung mal so gewesen.
Und dann eben spielst du mit einer Kette. Die hat so, glaube ich, noch nicht mal im Test gegen was weiß ich wen zusammengespielt. Ja. Also das wirkt sich natürlich auch aus. Der VfB bekommt wieder zumindest temporär Gegentore in dem Schnitt, von dem man sich eigentlich längst verabschiedet wähnte. Ja, zu Saisonbeginn waren es mal knapp 2 pro Spiel, die er fressen musste. Gegentore jetzt. Und in den Spielen könnt ihr euch selber ausrechnen, ja, kommt man ungefähr wieder in diese Region. Und das ist was man natürlich schnellstens abstellen sollte, sonst wird's schwierig.
Was natürlich auch so ein bisschen da war, wieder seit langem, was beim VfB eigentlich oft da war, dieses Gefühl von jetzt betteln sie drum. So, du hattest in Phasen das Gefühl, jetzt fällt's dann bald oder sind halt einfach nicht da genug, dass es bald fällt, was vielleicht auch ein Faktor ist. Grüße an einen Christian Pavlic, der es danach geschrieben hat. Die Quote des Atakan Karasor und die Quote des VfB ohne Atakan Karasor, der fehlt natürlich auch gegen Gladbach, Chabot auch natürlich.
Korrekt, ja.
Das sind natürlich auch Faktoren und jetzt lief es natürlich gegen Augsburg wieder besser. Also die Statistik spricht weiterhin für Karasor, aber ja, das war nicht gut.
Interessanterweise wurde es, finde ich, am wildesten, als man eigentlich auf 1-1 gestellt hatte. Ja, wo man dann versucht war zu denken, okay, jetzt haben sie Spielkontrolle, jetzt sind sie drin, jetzt haben sie ihren Ausgleich, jetzt steht alles wieder auf 0. Und dann wurde es erst so richtig wild. Also wirklich für VfB-Verhältnisse mit sehr wenig Hand und Fuß, was da mehrere Minuten lang, ja, fast eine Phase, 15, 20 Minuten lang gezeigt wurde. Das war genau dieses Battlen, was du wahrscheinlich gerade gemeint hast, ja, dass einfach nichts mehr zusammenlief. Und das fällt halt dann besonders eklatant ins Auge, wenn man eben, wie wir über die letzten Wochen, Monate, wie ihr da draußen natürlich auch gewohnt war, vom VfB gewisse Abläufe zu sehen. Und plötzlich sind die weg. Ja.
Und vor allem halt nach dem 1-1. Ne? Also ich dachte mir auch, gut, jetzt haben sie ihr Tor, war im Grunde auch schön rausgespielt, hat man natürlich ein Eigentor. Jetzt ziehen sie vielleicht auf ihre Seite, schön wird es nicht, aber vielleicht wuppen sie jetzt 2-1, weil Gladbach hat sich am Ende des Tages verdient gehabt, über 90 Minuten, war jetzt aber auch keine überragende Leistung oder nichts, was nicht schlagbar gewesen wäre. Und noch ein anderer Faktor, der im Stadion immer wieder unangenehm ist und jetzt sehr, sehr häufig so war, ist dieses Thema Tor, war zum Glück abseits, VAR, Tor zählt doch. Das hat man gegen PSG bei dem 2-0, Kleindienst auch. Das tut schon immer wieder weh. Und dann war es irgendwie auch gefühlt schon vorbei. Also an das 2-2 habe ich dann auch nicht mehr geglaubt, als es dann zu spät gefallen ist.
Was sagt denn der Blick in die Datenbanken, Felix?
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ich kann direkt einsteigen mit dem Wert, den David schon angegeben hat, nämlich mit den Expected Goals, natürlich wie immer offizielle Bundesliga-Daten, 1,1 beim VfB, 2,56 bei Gladbach, der fünftschlechteste Wert beim VfB und auch der drittbeste Wert der VfB-Gegner. Und wie gesagt, jetzt haben wir schon 20 Spiele gespielt, also wirklich auch Vergleichswerte, dass auch nur hinter den Bayern und Freiburg die Pleiten, der Wert von Gladbach und minimal vor Leverkusen, und das war ein Spiel, wo der VfB überall ja chancenlos aussah.
Erster Sieg von Gladbach gegen die Top 8 in der Tabelle in der Saison.
Auch das. Das ist auch so ein altes VfB-Ding von wegen, ne, wenn wer dann irgendwie seine Serie mal brechen lässt, dann gegen den VfB. Schüsse aufs Tor 3-7. Auch das viertschlechtester Wert beim VfB, viertbester Wert bei den VfB-Gegnern. Ballbesitz 54-46%. Pässe 543-457. Auch das der vierthöchste Wert aller VfB-Gegner. Also Gladbach hat da schon viel machen dürfen. Passquote 86-81%, Ecken sind quasi keine getreten worden, 2 beim VfB, 0 bei Gladbach. Laufdistanz 118,2-118,8 Kilometer, das ist sogar der vierthöchste Wert beim VfB, also daran lag es nicht unbedingt. Sprints auch das sehr stark, 252 beim VfB und 219 bei Gladbach, auch das dritthöchster Wert vom VfB in diesen 20 Spielen. Dann haben wir halt ein Thema, was nicht gut aussieht, gewonnene Zweikämpfe 67 auf Seite von VfB und 96 bei Gladbach, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und auch das, wir hatten es vorhin schon im Vergleich zu den Spielen, wo der VfB ziemlich chancenlos war. Das ist der zweitschlechteste Wert des VfB in diesen 20 Spieltagen. Weniger Zweikämpfe haben sie nur in München gewonnen, wo sie, glaube ich, dann 4-0 verloren am Ende des Tages. Und gerade auch das ein Thema, weil diese 96 gewonnenen Zweikämpfe sind auch nur Mittelmaß von Gladbach. Also auch das war nicht überragend. Sagen wir mal, wie wenig es beim VfB waren. 11-10 Fouls, sehr ausgeglichen. Und dann haben wir noch die 1-2 Stories, da schon eine genannt mit dem ersten Sieg gegen einen Top-Verein. Erstmals 3 Pflichtspiele in Folge verloren unter Hoeneß. Natürlich einerseits schade, andererseits zeigt das, was es für eine starke Zeit bisher ist, die der VfB unter Sebastian Hoeneß erlebt. Und, das habe ich schon davor angesprochen, und in der Hinsicht freue ich mich halb, dass Statistiken auch mal durchaus stimmen oder einfach sich wiederholen.
Ist ja schlecht, wenn Statistiken nicht stimmen.
Ja, aber hier und da ist natürlich auch wieder unterschiedlich. Aber in dem Fall haben wir es ja angekündigt, Gladbach gewinnt jedes Spiel, das sie in Führung gehen. Auch dieses Spiel haben sie wieder gewonnen und damit eben auch jetzt zum ersten Mal seit September 2015 ein Bundesliga-Auswärtsspiel in Stuttgart gewonnen, die Gladbacher.
Ja, die Serien, die reißen halt alle mal irgendwann. Ne? Der VfB war also tatsächlich im Begriff, seine Saison wegzuschmeißen. Innerhalb von nur einer starken Woche. Niederlage in Mainz, Niederlage gegen Paris, Niederlage gegen Gladbach. Und warum es nicht so gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt. Zum Einstieg aber nochmal der Sprung zurück an den Sendungsbeginn. Könnt ihr Dennis Undav nachvollziehen? Und seine, sag mal in Anführungszeichen, Schelte für die eigenen Fans oder die, sag mal, Bitte, sowas nicht nochmal zu wiederholen? Oder könnt ihr auch Fans nachvollziehen? Dieses Raunen war ja schon hörbar, ja, im Stadion. Und ich kann mich jetzt spontan nicht zurückerinnern, wann das letzte Mal der Fall war, in dieser Art und Weise. Meinungen bitte, Herr Scheu.
Es ist klar, dass die Situation jetzt vor dem Augsburg-Spiel eine heikle war, und du hast es gerade schon angesprochen, die Saison ist da schon ein Stück weit am wichtigen Gabelpunkt gestanden. Wenn du das jetzt auch noch verloren hättest, dann wäre es schon kritisch geworden. Das heißt, es war Druck da und auch insofern eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich glaube, aus dieser Ausgangslage kannst du ein Stück weit dann die beiden Seiten verstehen, die da ein bisschen dann aufeinander getroffen sind. So würde ich es sehen.
Ja, man muss, es gibt so viele Punkte rund um diese Undav-Aussage quasi. Der erste ist für mich, woher das Raunen kommt. Und dann relativiert es für mich auch schon einiges. Ich glaube, wenn die Kurve anfängt, nach 15 Minuten zu raunen, weil der Angriff nicht schnell genug geht, dann haben wir wirklich ein Problem. Habe ich jetzt so für mich nicht wahrgenommen, waren eher die Bereiche außerhalb davon. Ich kann es auch irgendwo verstehen, wenn dann, oder je nach Zeitpunkt verstehen. Also wenn es direkt nach 10 Minuten geraunt wird, verstehe ich es nicht. Wenn ich mir das 60 Minuten lang anschaue und wirklich bei jedem Angriff mir denke, boah, jetzt spielt er den Ball mal einfach eher, dann kann ich es verstehen. Ob dann Raunen das Mittel ist, das man wählen muss, ist die andere Frage. Man kann sich auch anders aufregen. Also, und auch dann letzter Punkt vielleicht, um ja alle guten Dinge sind drei draus zu machen, ist halt generell dieses Feeling von Erwartungshaltung. Also immer noch ein bisschen dran denken, wo der VfB herkommt, immer ein bisschen dran denken, was sie bisher leisten mussten diese Saison. Dann vielleicht einfach auch hier und da mal ein paar Szenen zugestehen, wenn es jetzt gefühlt hier Anfang Februar schon in Sachen Pflichtspielen eine gesamte Saison hinter sich haben.
Ganz, ganz böses Buzzword, Erwartungshaltung.
Ja.
Ja. Ja, schwierig. Also ich kann beide Seiten ein Stück weit verstehen, nicht in Gänze, ja, weil ich die Situation oder die Spielsituationen, wo ich es persönlich auf der Pressetribüne dann wahrgenommen habe, haben es für mich gar nicht hergegeben, ja, sondern es waren einfach normale Spielabläufe, die sein müssen. Du hast hier und da Schwierigkeiten gehabt, in deinen üblichen Flow zu kommen. Du hast, ich habe hier draufstehen, Rucksacktouristen auf dem Weg nach Berlin, ja, weil diesen Rucksack von 3 Niederlagen in Folge mit diesem heftigen Nackenschlag Paris hast du, finde ich, halt vor allem in den ersten 30 Minuten in jeder Situation gesehen. Ja, du hast diese klassischen Dinge, die du vom VfB gewohnt bist in den letzten Jahren, unter Druck, sauber, wohltemperiert, in den offenen Fuß passen, die Passschärfe stimmt, diese fast schon schlafwandlische Sicherheit im eigenen Ballbesitz, dieses Selbstverständnis, das war weg.
Ja.
Und das haben sie sich dann aber peu à peu zurückgeholt. Die Phase, wo es für mich nicht da war, ein, zwei Mal, wo dann dieses Raunen echt spürbar war, für mich gab es das nicht her. David?
Naja, Punkt ist halt auch der, VfB hat die Latte ja selbst brutal hochgelegt, ja, die letzten
logisch,
Jahre. Du bist es einfach gewohnt, dass der Ball von hinten wie an der Schnur flach durchs Zentrum durchläuft mit Klatsch und Tief und was halt gegen Augsburg so gewesen ist, die ersten 20, 25 Minuten, was ich auffällig fand, ist, man hat oft zur Seite gespielt oder nach hinten und genau, hat sich nicht den Pass in die Tiefe getraut und da siehst du schon, dass in der Psyche in den letzten 3 Spielen was passiert ist und das ist den Rucksack, den du ansprichst, den gab's.
Vor allem über rechts.
Ja.
Also Brünn Larsen, aber auch Sergio, den habe ich persönlich bewertet. Im Nachhinein kann man drüber reden, ob es vielleicht eine halbe Note zu schlecht ausgefallen ist, die Bewertung, weil er sich schon gesteigert hat, hinten raus stabiler wurde, aber ich meine, die ersten 45 waren einfach wie ein Autounfall, habe ich es auf Plus Guy genannt. Ja, da kannst du nicht hingucken, weggucken kannst du aber auch nicht. Der hat die Bälle, die er nach vorne spielen wollte, davon hat er einen unbedingt ins Ausgespielt, der zweite war weg. Ansonsten hat er nur Sicherheitsbälle gespielt. Brünn Larsen ähnlich. Sobald der Ball mal bei ihm war, hat er nicht sich getraut, nochmal in die Vertikale zu gehen, sondern immer wieder abgebrochen. Und das. Als es dann mal plötzlich schnell vertikal ging, sogar mit einem Ball, der eigentlich zu weit war, hast du ratzfatz 1-0, hast du das Tor gemacht. Das war ja genau so ein Spielzug, wie man ihn vom VfB gewohnt ist. Nübel kommt mit dem langen Ball, der ist eigentlich auch schon weg. Führig bringt ihn zurück ins Spiel, indem er an der Außenlinie dennoch wieder zurückklatschen lässt. Dann kommt Stiller, der spielt wiederum eigentlich zu lang steil auf Undav. Der gibt den Ball aber nicht verloren, sondern geht hinterher, kriegt dadurch den Pressschlag, der dann bei Demirovic und der Rest ist dann sehr klug und clever und vor allem mal wieder Stürmer, Co-Produktion gemacht. Ja. Aber da hast du ja gesehen, dass es eigentlich da ist. Ja. Aber die Gesamtsituation, der Rucksack, der hat es verhindert, dass das halt permanent auf den Rasen kam. Peu à peu im Spielverlauf, muss man ihn dann schon attestieren, wurde es besser. David hebt den Finger.
Ja, nochmal ganz kurz zu dem, was du bei Stelgio gerade angesprochen hast. Ich meine, er hat ja auch schon mal anders gespielt. Das ist ja nicht, dass da nichts da wäre. Man erinnert sich einfach an die Endphase der Vorsaison, als er zum Schweizer Nationalspieler geworden ist, Tor gegen Bayern und so. Ich glaube einfach, du musst die aktuelle Situation, den Kontext, den Hintergrund sehen, um das, was du da siehst, einzuordnen.
Du hast, finde ich, bei Stelgio auch noch gesehen, der Junge hatte jetzt seine zweite Startelf-Nominierung in Folge nach langer, langer Zeit, die er draußen war.
Ja.
Gladbach war schon nicht so gut. Der wollte gestern unbedingt, ja. Der hat sich auch selbst ein Stück weit überfrachtet mit Erwartungshaltung, ja. Dass er sagt, ich muss jetzt heute, ich muss rausstechen, ich muss ein gutes Spiel machen. Dann sind deine ersten 3, 4, 5 Aktionen weg, weil sie einfach schlecht waren, so. Und dann kommst du natürlich in Modus. Der hat irgendwann mal nach 30 Minuten für Schande hat er einen Hoeneß angeguckt, hat so mit den Schultern gezuckt und die Hände in der Seite, was soll ich noch machen?
Ja.
So nach dem Motto, ja. Immerhin, und das ist ihm wirklich zugute anzurechnen, er hat nicht aufgegeben, hat sich stabilisiert und hat dann in der zweiten Halbzeit zumindest keine eklatanten Fehler mehr gemacht. Auch noch 2, 3 wichtige Zweikampfsituationen dann für sich entschieden und ja, ich gebe es ja zu, er wurde zu schlecht. Ja. Mein VfB Note 5.
Ich habe eine 4,5 draus gemacht auf Instagram aus Nettigkeit.
Ja, wäre fair gewesen, glaube ich. Insofern, blame it on me, der Meißel war's. Ja.
Hat beigetragen zu einem Arbeitssieg.
Richtig.
Und ja, da kann ich nur dem beipflichten, was David gesagt hat. Und das lässt auch mich so entspannt auf den VfB gucken. Dieses Gefühl von, du weißt ja, was sie können und wie sie es können. Jetzt gib denen halt mal ein, zwei Wochen Pause. Oder was heißt, Pause ist ja auch das falsche Wort. Gib denen ein, zwei Wochen, wo sie trainieren können, wo sie regenerieren können. Dann sieht es wieder ganz anders aus. Ich mag jetzt die rechte Seite gar nicht so breit treten, aber fand es dann trotzdem schade, dass dann Stergiou gegen Gladbach nicht so stark war, gegen Augsburg nicht so stark war. Im Hinblick darauf, dass ich in den letzten Wochen nicht so der größte Fan von Wagnermann war und deswegen für mich so ein leichtes Thema auf rechts ist. Aber auch da, wenn da wieder Form gefunden wird, hast du da an sich genug und gut Leute.
Stichwort Arbeitssieg. Lass mal den hören kurz, der den als Man of the Match, so haben wir ihn zumindest ausgezeichnet, im Gegensatz zum DFB, der hat einfach Dennis Undav die Kristalltrophäe in die Hand gedrückt, wovon der auch nicht so begeistert war, glaube ich. Aber so kommen wir vielleicht noch. Jeff, sein Name ist Jeff. Abwehr Jeff, lass mal hören.
Ja, ich denke, wir sind eine Runde weiter, das war das Wichtigste heute. War schon sein bestes Spiel, am Ende steht aber die 0, gewinnt 1-0, für den Verteidiger sowieso immer schön und deswegen freuen wir uns darüber. Wir wussten, dass was auf uns zukommt, viele Zweikämpfe, viele Duelle, am Ende entscheidet ein Tor das Spiel und ja, wir gehen als glücklicher Sieger. Was heißt glücklicher Sieger? Ich denke schon im Großen und Ganzen verdient, weil wir haben nicht viel zugelassen, dann aus dem Spiel raus.
Ja, also ich glaube, ein großer Philosoph wird er nicht mehr, aber er bringt auf jeden Fall das Wesentliche auf den Punkt. Ja, wir haben hier heute keinen Schönheitspreis gewinnen können. Wir wollten das aber auch gar nicht, sondern was wir wollten, stabil stehen, null, Clean Sheet, fertig, ab, Mund abputzen, weitermachen. Wie seht ihr?
Ja, also ich habe es in unserem Instagram-Text mit dem Spielergebnis auch nochmal im letzten Satz, glaube ich, geschrieben. Wenn du in einem Wettbewerb vor allem aufs Ergebnis achten darfst und nicht auf die Leistung, dann ist es der Pokal. Und das war auch klar, und es hat ja auch Hoeneß angesprochen, nach Gladbach, auch vor Augsburg nochmal, dass der jetzt nicht die Welt erwartet hat, aber er hat gesehen, dass die Jungs wollten, die Jungs sind weitergekommen. Augsburg war natürlich am Ende des Tages nah dran bei einem 1-0, aber auch nie, ich habe jetzt keine Riesenchance von Augsburg im Kopf, also am Ende auch ein verdienter Arbeitssieg, um jetzt das nicht runterzureden, vorhin mit dem Begriff Arbeitssieg, der ja oft mal negativ ist. Von dem her, ja, du bist weitergekommen, passt alles und jetzt bist du im Halbfinale.
Es ist das 8. Spiel innerhalb von 24 Tagen gewesen.
Das 32. insgesamt in der Saison. Ich habe extra nochmal nachgezählt.
Die haben die Saison
32,
schon durch.
Leute.
Und so, dass da dann die letzte Spritzigkeit vielleicht nicht immer da ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und die Spritzigkeit ist halt auch nötig, um wirklich offensiv zu wirbeln. Und dann finde ich es richtig, wenn du sagst, in der Phase, in der wir jetzt sind, bisschen Zahnfleisch, bisschen Psychologie im Hintergrund, gehen wir mal auf Nummer sicher, spielen stabil. Und das Fußballerische, glaube ich, das ist ja noch da, das kannst du dann in den nächsten Wochen, wenn du mal Trainings hast, wieder und Abläufe einstudieren kannst, kannst du dir das relativ schnell wiederholen.
Und was ich auch noch anführen möchte, Viertelfinalrunden in Pokalwettbewerben oder auch bei Kontinentalturnieren und so weiter, sind immer die Spiele, wo die eigentlich am schlechtesten wegkommen, auch wenn sie Top-Paarungen sind. Keine Ahnung, es spielt Mexiko gegen USA und nachher kommt so ein 0-0-Gegurke raus und am Schluss hält Jorge Campos einen Elfmeter, so, ja. Also das ist Viertelfinale, weil jeder schon zum Finale schielt, obwohl es noch weit, es sind noch zwei Schritte, aber jeder guckt nach Berlin schon, jetzt auf die DFB-Pokalsituation runtergebrochen. Und das war auch gestern zu bemerken, ja. Die Augsburger Spiel des Jahres, hast du auch bei ihren Fans gemerkt, die einen kompletten polnischen Pyroshop dabei hatten und den in die Luft gejagt haben, ja. Und noch ein bisschen was von Silvester sich aufgehoben.
Die waren nicht überraschend stark mit ihrem Support. Also so habe ich Augsburg noch nicht oft erlebt.
Richtig, war sehr gut. Und beim VfB war klar, okay, wir müssen irgendwie, ja. Und diese Melange, diese Gemengelage, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, Gemengelage, die führt dann halt dazu, dass da eigentlich, ja, nicht das rauskommt, was man sich vielleicht erwartet hat, aber es muss halt auch gar nicht sein. Einzig und allein das Weiterkommen zählt. Ja? Jetzt bin ich gespannt, Felix, ob du Weiterkommen-Daten aus deiner Schatulle ziehen kannst. Ab dafür.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ja, Weiterkommen-Daten auf jeden Fall. Hier ist immer der nette Faktor dabei, dass Bundesliga haben wir Bundesliga-Daten offiziell, kannst du natürlich auch vom Kicker nehmen, vom FOTMOB, von wem auch immer, wir nehmen die offiziellen. UEFA haben wir auch, Champions League die offiziellen genommen. Der DFB liefert sowas nicht. Wenn du beim DFB aufs Spielschema gehst, kriegst du keine Expected Goals, passiert nicht.
Tatsächlich auch, also wer sich bei uns auf dem Live-Center rumtreibt.
Bei uns auch nicht, richtig.
Ja, genau, da findest du nichts. Ja, du hast eine generelle Übersicht zwischen den Mannschaften, so Zweikampf, Laufleistung, Passquote, dies, das, aber die individuellen Statistiken oder die mehr in die Tiefe runtergebrochenen Statistiken, die fehlen alle.
Ja, deswegen hüpfe ich hier zu FOTMOB, wo ich auch gerne Daten rausziehe für unsere Man of the Match, zum Beispiel auch bei Chabot wieder. Expected Goals 0,75 zu 0,41. Das ja, spiegelt den Abend ja wieder. Das ist der leichte Vorteil für den VfB. Gesamtschüsse waren 12 zu 6, Schüsse aufs Tor sogar 2 zu 3, also minimal pro Augsburg. Und bei FOTMOB oder bei generell so ein paar Datenlieferanten kriegst du auch hier und da noch ein bisschen spezifischere Daten. Ich habe mal eine mit reingenommen, große Chancen, 2 zu 0. Also auch das sehr überschaubar. Ballbesitz 60-40%, Pässe 593-390, also großer Vorteil vom VfB, 85-77% in der Passquote. In Summe wurden 122 Zweikämpfe geführt und Zweikampfquote tatsächlich jeweils bei 50%, also 61 gewonnene auf beiden Seiten. Auch das ist wieder nicht die Welt. Sollten diese Daten hier stimmen, natürlich, je nachdem, wo man schaut, weicht es hier und da mal gerne ab. Ecken 4-0, auch das nicht so viel, aber zumindest in dem Spiel, bei Gladbach hat es ja nicht gestimmt, aber bei dem Spiel Indikator ja gerne, wenn der VfB gefühlt keine Ecken kassiert, dann sieht es auch ganz gut aus in Sachen Dreifachpunkten. VS 14-18 auch nicht wirklich der Rede wert. Und damit zu den Stories und direkt das Thema, was Hoeneß ja schon ein bisschen abmoderiert hat, aber wir nehmen es trotzdem mit rein. Er ist der einzige Trainer neben Joachim Löw, der beim VfB zweimal das Halbfinale erreicht im DFB-Pokal, auch wenn er es natürlich fairerweise, wie man es bei ihm kennt, abmoderiert hat, dass er halt damals nur dieses eine Spiel Nürnberg hatte und der Rest davor ohne ihn lief. Deswegen war er umso stolzer noch auf diesen Halbfinaleinzug. Und ja, jetzt müssen wir mal drauf abwarten oder lange drauf abwarten, wen der VfB bekommt im Halbfinale. Heute Abend oder Mittwochabend, wenn wir aufnehmen, gibt es ein Spiel und dann in ein paar Wochen erst die nächsten Auslosungen im März. Ich glaube, dazu weiß David ein bisschen mehr.
Ja, also wenn ihr die Folge hört, dann wird Leverkusen voraussichtlich schon gegen Köln gewonnen haben. Und als zweiter Halbfinalist feststehen, die anderen beiden Viertelfinals sind dann spät, in zwei Wochen erst. Einmal RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg und Bielefeld gegen Bremen. Und am 2. März wird dann gelost, ist ein Sonntagabend, 18:45 live in der ARD. Gespielt wird dann am 1. und 2. April. Also ist alles noch ein bisschen hin, aber VfB weiß auf jeden Fall schon mal, 1. oder 2. April unter der Woche wird es im Halbfinale um Berlin gehen.
Halbfinale, was wir wissen und was nicht, featuring David Scheu. Sehr gut, sehr gut.
So viel wissen wir nicht. Aber was ich noch ansprechen möchte, weil es gerade mit Hoeneß hatte, mit seinem Rekord von zwei Spielen, was wir anzusprechen haben auch, ist diese Entladung nach dem Spiel gegen Augsburg. Ja. Vor die Kurve, kurz Mio abgecheckt, wie sieht's da aus? Ja, scheinbar nicht gut,
ja, mehr wissen wir nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, den Rest Christian Pavlitsch Voice, entnehmen Sie bitte der Tagespresse. So,
aber dann eben die Faust in die Kurve, gejubelt, wunderschöne Bilder auch. Da hast du gesehen, was da entladen wurde, auch nach seiner schönen Einleitung ins Spiel, von wegen vor 8 Tagen waren wir Weltmeister, jetzt sind wir Bademeister. Der kann es schon ganz gut einfangen und glaube, nach dem Spiel hat sich es echt nochmal entladen. Hast gesehen, wie stolz er war, der auch sagt, das ist ein Riesenerfolg, weil dieses Halbfinale, und glaube, so darf man es auch bewerten.
Ja, die wollen halt auch. Die wollen natürlich jetzt mal auch was in den Händen halten, wenn es geht, ja. Und ja, ich glaube, das, wenn wir Mäuschen spielen könnten, wäre das auf jeden Fall der nächstmögliche Anlass, zumindest für meinen Geschmack, den Tag oder den Zeitpunkt der Auslosung. Vielleicht hocken sie sich wieder irgendwie alle zusammen, treffen sich bei einem Spieler, gucken das an, was da kommt. Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, warum ich ja gerade, als wir diese Viertelfinal-Thematik hatten, auch schon viele nach Berlin gucken, guckt ja halt mal das Feld an, was da noch drin ist.
Ja.
Das ist jetzt nicht mehr, also ohne despektierlich zu sein, aber das ist jetzt nicht eine klassische Pokal-Viertelfinal-Ansetzungen oder Paarungen in Deutschland, die sehen normalerweise anders aus.
Die Bayern fehlen, Dortmund fehlt, sowas. Also bin gespannt. Wir können es noch nicht großartig vorplanen, weil noch keine Ergebnisse sonst feststehen. Einigen wir uns darauf, dass wir am liebsten einfach ein Heimspiel hätten nochmal?
Ja, nee, ehrlich gesagt nicht.
Du bist nach Bielefeld?
Ich würde nach Bielefeld
gehen. Ja, ich weiß. Ja.
Oder das, okay, einschränkend oder das. Ja.
Die schöne Wellblechhütte da in Ostwestfalen. Hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, aber ich nehme auch jeden anderen Gegner, ob zu Hause oder nicht. Ich glaube, das ist nicht mehr relevant. Du bist dann jetzt in dem Pokalhalbfinale. Da ist es vollkommen egal. Und es geht nur noch darum, diesen Schritt zu gehen, ja, der da noch aussteht und Berlin, Leute, also ich meine, ihr habt ja letzte Saison wahrscheinlich alle das Pokalfinale gesehen mit den Freunden aus Kaiserslautern, was da los war, ja, also das ist was, das kannst du deinen Enkeln erzählen. Ich war bei diesem Spiel 2013, ich hatte Karten.
Ich auch.
Ja. In Berlin ist es 2-3 gegen Bayern und ich habe lange, ehrlich gesagt, gebraucht, für meine Verhältnisse sogar sehr, sehr lange, um das zu verarbeiten, weil du hast so dran gerochen noch hinten raus, ja, und geht dieses Spiel 10 Minuten länger, dann wirst du es gewinnen. Nee, du wirst es gewinnen, weil natürlich machst du erst.
Naja, und dann Verlängerung,
richtig. Genau. Und dann wäre das Momentum voll da gewesen. Dann packst du die, ja, aber ich will es jetzt nochmal haben, bitte, ja, und deswegen, egal wer da kommt, egal ob außer zu Hause, schnappen und dann ab nach West-Berlin, Charlottenburg.
Vor allem so langsam sind sie auch mal dran. Jetzt hatten sie das Halbfinale unter Hoeneß gegen Frankfurt, was knapp war. Letztes Jahr in Leverkusen im Viertelfinale. Deswegen, klar, der Gegner wäre schwer, aber so an sich hätte ich auch gern dieses Rückspiel, also Heimspiel Leverkusen im Halbfinale. So als Revanche wäre natürlich auch eine nette Paarung. Jetzt bist du nochmal im Halbfinale. Also so langsam, alle guten Dinge sind drei. Darf es mal das Finale werden. Ob du es dann gewinnst, ist die andere Frage. Aber eben dieses Zelebrieren, was du gerade angesprochen hast, das wäre halt ein Traum.
Und unabhängig vom Finalergebnis ist ja auch bekannt, Sieger Euroleague, fix Gruppenphase und so. Du weißt ja nicht, wie es in der Liga läuft. Ist dann noch ein Anreiz und um richtig viel Kohle geht es halt auch noch. Also ich glaube, das ist nicht für die Spieler entscheidend, aber für den Club schon auch nicht unwichtig. Du hast jetzt 3-3,5 Millionen gekriegt für den Sieg gegen Augsburg. Ich meine, das ist ein Jahresgehalt vom Topverdiener. Musst du einfach sehen. Also ist ein sehr lukrativ und reizvoller Wettbewerb auf vielen Ebenen.
Ich glaube, der Einzige, der sich wahrscheinlich mit einem Auge wenigstens ärgern würde, wäre Ruben Kasper, weil der kann seinen nächsten Fernost-Trip vergessen, wenn sie im Pokalfinale stehen würden.
Fill in Third Country.
Ja, du, da darf diesmal jemand anders ran. So, bevor wir weiter abschweifen, lass uns in die Werbung gehen. Danach gibt's wie immer, wie ihr es gewohnt seid bei uns, einen Jingle.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Wir machen es heute mal ein bisschen andersrum. Wir nehmen die Mannschaft zuerst, die noch gar nicht im Spielbetrieb ist, und zwar zuallererst wegen einer ganz wichtigen Personal-News. Die da ist, David.
Salvatore Mule? Oh, ja, ich habe aufgepasst.
Er hat aufgepasst.
Aha. Verlängert.
Aha. Verlängert, hat eine 3 vorne dran. Soweit ich weiß, ähnlich wie der Neue, der aus Nürnberg kam, Finn Jelsch, der hat auch bis 2030 unterschrieben. Salvatore Toto Moles Lizenzspielervertrag, den er jetzt unterschrieben hat, geht, soweit ich informiert bin, auch so lange. Und das ist eine gute Nachricht, denn der junge Mann hat nicht zuletzt in der UEFA Youth League, also schon eine Spielklasse höher, das eine oder andere Mal für Aufmerksamkeit gesorgt. Kann Fußball spielen, Flügelspieler, Offensivmann, Nationalspieler, DFB U18, glaube ich, U17 oder U18. Und jemand, von dem wir wahrscheinlich in der Zukunft noch ein bisschen hören werden. Ja. Für die Mannschaft von Daniel Jungwirt geht's erst am 14.02. weiter. Und da übrigens aber gleich mit einem Highlight. Für alle Freunde und Connoisseure sowohl des Flutlichtfußballs als auch des gepflegten Jugendfußballs, Freitagabend 18 Uhr auf dem Einser oder im Schlienstadion, Flutlicht gegen Kaiserslautern. Das ist der Rückrundenauftakt. In dieser dann auch Hauptrunde, auch die U17-Liga wurde ja reformiert, ähnlich wie die U19, die der U19-Junioren auch. Und das ist ein echtes Highlight, das bei mir schon ganz dick im Kalender steht. Ich würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen von euch, auch hier in diesem Raum übrigens, meine Herren, dort begrüßen zu dürfen. Jetzt die etwas schlechteren Nachrichten. Wer hat das Spiel des VfB 2 gegen Wien Wiesbaden gesehen, zumindest in der Zusammenfassung?
Leider nein.
Leider nein.
Ich habe sie angemacht, aber ich habe sie wieder ausgemacht, weil es war schon...
so viel verpasst wahrscheinlich nicht.
Ja, so viel verpasst nicht, aber es war einfach, du siehst dieser Mannschaft von Markus Fiedler gerade an, dass jetzt so langsam aber sicher das vom Kopf in die Beine sickert. Ja, also diese Situation, okay, wir stehen hinten drin, okay, wir sind einfach jung, wir haben nicht die Erfahrung, wir spielen dritte Liga, du hast einfach ja, da wieder hohen Aufwand betrieben. Du kannst ihnen überhaupt nicht das Engagement absprechen, aber es ist halt in den entscheidenden Phasen bei so einem, die du brauchst, um Spiele zu ziehen, da hat's halt einfach nicht gereicht und einfacher wird's nicht. Jetzt kommt die SG Dynamo nach Groß-Asbach, ja, mit, was weiß ich, so wie ich die kenne, 5.000, 6.000 Verrückten.
Das ist immer schön zu sehen im Ticketshop beim VfB, wenn dann Dresden kommt oder Hansa war es vor kurzem,
ja.
Dann sind auf einmal 3-4 graue Blöcke mehr schon mit Gast betitelt,
ja,
beim Einkaufen.
Wird auch jetzt wieder so sein, allein schon, weißt du, wenn du, ich meine, du viele Dynamo-Fans, also Dynamo ist eine der Mannschaften, die jetzt mal nicht im Top-Sektor unterwegs sind, deutschlandweit, was die sportliche Qualität angeht, aber die haben Fans in ganz Deutschland. Das ist einfach so. Ja, also da muss ich nur bei mir bei der glorreichen Eintracht von 1896 gucken, bei den alten Herren, da sind glaube ich 4 Dynamo-Fans, die fahren relativ viel, weil wenn die nach irgendwo Süddeutschland kommen, sind die Jungs auch mit dabei und das wird da natürlich genauso sein. Samstag 14 Uhr, das ist ja die nächste Aufgabe. Leichter wird's nicht, aber vielleicht ist es ja, ums Versuchen positiv zu drehen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass jetzt eine Mannschaft kommt, wo du halt eigentlich
Underdog halt, ne?
Also mehr Underdog kann ich eigentlich gar nicht sein. Genau, und deswegen mal gucken, wie sie sich schlagen werden. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Dann haben wir die VfB-Frauen und ich habe jetzt extra, ich habe es nicht ausgedruckt, aber ich habe dieses Internet bemüht, ob des Spielplans der Damen. Die haben ihren ersten Test verloren in dieser Vorbereitung gegen Frankfurt 1-2, hatten Chancen, das Ganze noch zumindest auszugleichen, haben es nicht geschafft. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Mittwoch 5.2. Freundschaftsspiel gegen Heidenheim. Sonntag 9.2. Freundschaftsspiel gegen Neuenstein. Samstag 15.2. Freundschaftsspiel gegen die JFA Academy Fukushima. Also offensichtlich kommt eine japanische Frauenfußballmannschaft hier vorbei. Das ist alles in Daten von Fußball.de. Ich gehe einfach davon aus, dass sie stimmen. Ich habe nichts anderes Gegenteiliges gefunden. Dann haben wir den 22.02. Verbandspokal 14 Uhr auswärts beim SV Eutingen. Das ist ein Vorort von Pforzheim. Das weiß ich, weil ich da mal von der Heimfahrt von Stuttgart nach Feigenends eingeschlafen bin, nach dem Feiern und in Eutingen aufgewacht bin im Bahnhof. Aber dann kommt der Regionalliga-Restrundenauftakt 2. März. Sonntag 14 Uhr Heimspiel gegen
den KSC, weiß ich.
Ha. David,
ja.
Bist schon heiß.
Das ist, mal gucken, vielleicht guckt man sich das an.
Ich bin tatsächlich auch gespannt. Sie haben ja jetzt mit der Maxi Rall nochmal eine wirklich sehr etablierte Kraft, um es vorsichtig auszudrücken, dazu gewonnen, die auch schon überall gespielt hat, viel gewonnen hat, jede Menge Qualität mitbringt. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll, noch ehrlich gesagt. Ja, also die Mannschaft ist ja mit einer Qualität ausgestattet. Du musst aus dieser Liga raus.
An jedem einzelnen Transfer die Ambitionen und das Ziel ist ganz klar, zweite Liga, dann mittelfristig auch Bundesliga.
Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wer ja von den neuen oder der neue VfB-Präsident, der bis dahin dann vielleicht am Start ist, wie der das Thema Spielstätte angeht. Ja. David, du bist am Donnerstagabend bei dieser illustren Veranstaltungsrunde Dunkelroter Tisch zu Gast, habe ich mir sagen lassen.
Ich höre mir das mal an, wenn sich die 3 Präsidentschaftskandidaten und die 5 fürs Präsidium da vorstellen werden und auch den Fragen der Mitglieder, die dann da sind, stellen werden. Ist ausgebucht, hat man mir gesagt. Also gab wieder mehr Interessierte als Plätze.
Sehr gut.
Wird interessant, ja.
Wir haben deswegen das gar nicht so groß in den letzten Wochen, aber auch heute nicht drin, weil es erst noch richtig konkret wird. Ähnliches gilt für das Thema Transfermarkt, haben wir quasi komplett rausgelassen. Ihr findet bei uns auf YouTube ein Video der Kollegen, wo zumindest mal die letzten Bewegungen am sogenannten Deadline Day eingeordnet wurden, ohne gelbe Unterwäsche zu tragen, was eigentlich Pflicht ist, habe ich gehört. Ja. Deadline Day muss man irgendwie gelb tragen. Gut, wir kommen zur U19 und bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns erstmal den Trainer hören, Nico Willig, der mit seiner Mannschaft vor einem Spiele-Doppelpack steht, das sich gewaschen hat, dieses Doppelpack.
Ja, wir sind leider in diese Nachwuchsliga A jetzt mit einer Niederlage gegen Gladbach gestartet. Trotzdem insgesamt haben wir eine wirklich ansprechende Leistung gebracht, wurden durch rote Karte und gelb-rote Karte massiv ins Hintertreffen gebracht, ein Stück weit, die auch jetzt nicht ganz berechtigt waren aus unserem Blickwinkel. Das hat zu dieser 1-2-Niederlage geführt, was natürlich den Reiz und den Druck ein Stück weit vor diesem Wolfsburg-Spiel jetzt nochmal ein bisschen erhöht. Wolfsburg ist sicherlich nochmal etwas besser als Gladbach einzuordnen. Wir kennen sie, wir haben im DFB-Pokal im August gegen sie gespielt und dort in der Verlängerung knapp verloren. Die sind jetzt bis ins Halbfinale vorgedrungen und sind auch im Nord-Nordost in ihrer Staffel Erster geworden. Also entsprechend wartet eine große Hürde auf uns. Aber genau deswegen freuen wir uns ja, dass es diese Nachwuchsliga A gibt, dass es jeden Samstag solche Duelle gibt. Und es gibt ja auch das Wiedersehen mit Michael Gentner. Da freuen wir uns natürlich da auch, dass wir ihn mal bei sich in seinem neuen Zuhause besuchen dürfen. Deswegen die Highlights, ja, laufen hintereinander weg. Erst Wolfsburg, dann natürlich Liverpool. Ist natürlich das größte aller Spiele, muss man natürlich ganz klar sagen. Und wir wollen den VfB ja im internationalen Wettbewerb weiter vertreten, in dem Wissen, dass wir jetzt noch die Einzigen sind, die da drin sind, soll es aber noch möglichst lange gehen, diese Reise. Deswegen rechnen wir uns schon auch gegen Liverpool was aus. Liverpool ist schwierig einzuordnen, man weiß nie genau, mit welchen Spielern sie da auflaufen. Das können Topspieler aus dem Profikader sein, das können aber auch U18, U19-Spieler sein. Das ist ja dann auch ein Stück weit ähnlich wie bei uns, und das hat ja auch den Reiz der Youth League, deswegen freuen wir uns mega. Wir freuen uns mega auf eine möglichst volle Hütte, auch wenn es zur nachmittaglichen Anstoßzeit ist, dann ist es wenigstens nicht ganz so kalt. Vielleicht ist das dann auch noch ein Anreiz für ein paar Zuschauer mehr zu kommen. Wir freuen uns auf einfach ein einmaliges Spiel, das es so in der VfB-Historie im Jugendbereich einfach noch nicht gab. Und dafür sind wir dann auch bereit. Also bereit in der Hinsicht, dass wir jetzt gegen Gladbach schon einen richtig guten Gegner hatten, wo wir ein gutes Spiel gemacht haben. Gegen Wolfsburg wird man einen richtig guten Gegner haben und wollen auch da ein richtig gutes Spiel machen. Und dann sind wir einfach vom Leistungsniveau bereit für Liverpool, bereit für internationale Spiele, für einen tollen Wettbewerb und wollen unsere Traumreise, so muss man es ja bisher bezeichnen, was in der Youth League ablief, vor allem in den Heimspielen, wo wir top performt haben, wollen wir einfach so weiterführen. Das ist unser Ziel und deswegen ist es jetzt eine spannende, schöne Woche, auf die wir jetzt auch lange hingearbeitet haben.
Dieser Doppelpack eigentlich, oder?
Versendet sich.
Versendet sich, sagt der Christian immer. Der heute leider nicht da ist, haben wir noch gar nicht eigentlich thematisiert. Wo ist denn der Christian?
Urlaub?
Der darf auch mal freimachen, richtig, genau. Wolfsburg, auswärts, sehr schwere Aufgabe, gute, vielleicht eine der besten, eine der wenigen, mit der sich der VfB auf Augenhöhe befindet in Deutschland, Jugendteams, das wird ein schwieriges Spiel, vor allem, weil auch da natürlich schon das nächste so ein bisschen im Hinterkopf ist, und das ist der kommende Dienstag. Highlight für die Jungs, für den Trainer, für das ganze NLZ, aber auch so ein Stück weit für uns. Ja.
Wir sprechen ja seit Wochen darüber. Wir teasen seit Wochen an, versuchen seit Wochen die Ticketkäufe anzuregen, was nicht so ganz funktioniert, aber da kann keiner was dafür, außer diese 14-Uhr-Ansetzung. Wir durften die Reise bisher begleiten, gerade in den Heimspielen vor allem, du ja auch schon mal auswärts dabei. Das macht schon richtig Spaß. Dann kommen mit Liverpool auch noch so ein großer Name, eine gute Akademie. Das wird schon ein cooler Nachmittag, auch wenn es vielleicht nicht so ganz voll wird, aber vielleicht passiert das ja noch, sollten sie noch eine Runde weiterkommen.
Ich mache jetzt auch mal einen Test mit dem Kollegen Steuer. David, wie viele Tickets sind bisher verkauft?
Es ist vierstellig, aber jetzt nicht groß vierstellig.
Der Trickser.
Ein Trickser wurde mir. 1448.
Nein, 2000 tatsächlich. Okay, 2000. Sind weg, Stand Mittwochmittag. Da geht noch ein bisschen was. Und um das Ganze noch ein Stück weit attraktiver zu machen, hören wir jetzt einen Jingle.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Es gibt was zu gewinnen, liebe Leute. 3x2 Tickets für das Spiel gegen Liverpool FC im Stehplatzbereich. Ihr müsst dazu nur eine Frage beantworten und uns eine Mail schicken an die info@meinvfb.de. Bis diesen Freitag, 12 Uhr, ist es möglich. Danach machen wir dicht und wählen aus, beziehungsweise irgendein KI, irgendein Tool wird aus den eingegangenen Bewerbungen die drei ziehen, die dann von uns wiederum eine Mail bekommen. Da sind zwei PDFs drin mit Print-at-Home-Tickets, die druckt ihr euch aus. Und dann könnt ihr mit dabei sein. Die Frage, möchtest du sie stellen? Felix, wenn ich die ganze Zeit rede, ich rede ja die ganze Zeit.
Mir wurde es ja vorhin selber gestellt und ich war zumindest auf dem halben Weg, aber ich hatte sie nicht selber richtig beantwortet. Welcher VfB-Spieler führt aktuell die teaminterne Youth League Torschützenwertung an, also vom VfB, und wie viele Treffer hat er erzielt?
So sieht's aus. Bitte nur ernst gemeine Zuschriften. Nein.
Kevin Kurani 12.
Richtig. Mails mit den richtigen Antworten oder der zweiteiligen richtigen Antwort an info@meinvfb.de bis Freitagmittag um 12 Uhr. Diesen Freitag um 12 Uhr. Und dann kriegt ihr noch vor dem Wochenende von uns eine Mail. Solltet ihr zu den glücklichen Gewinnern gehören und könnt mit einer Begleitung eurer Wahl am kommenden Dienstag dabei sein. Vor Liverpool ist Dortmund, allerdings für die VfB-Profis. David, geht's mit breiter Brust in den Pott? Fragezeichen nach dem Erfolg im Pokal.
Die Brust ist sicher breiter, als es vor Augsburg war, wenig überraschend. Ich glaube aber, es gibt günstigere Zeitpunkte, um in Dortmund zu spielen, als jetzt am Samstag. Ich glaube, dass das schwer wird.
Das machst du woran fest?
An verschiedenen Sachen. Also, dass Dortmund jetzt unter der Woche nicht gespielt hat und sich komplett auf das Spiel vorbereiten konnte, okay, ist ein Faktor. Ich glaube, so ein kurzfristiger Trainerwechsel und dann Auftakt im Heimspiel kann dann schon was auf die Schnelle bewirken. Und da wird es in den ersten 20, 30 Minuten drum gehen, dass du mal die Augsburg-Tugenden an den Tag legst, dass du dagegen hältst, dass du die Zweikämpfe führst, dass du stabil stehst und dann guckst, ob du mal ins Kicken kommst. Aber ich glaube, viel wird von der Anfangsphase abhängen, ob sie da dagegen halten können. Dann kann was gehen, aber leicht wird es nicht, glaube ich.
Bist du auch der Meinung, dass es einen Kovac-Effekt geben wird? Stand jetzt natürlich.
Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil der Tullberg-Effekt war ja zumindest da, dass wieder ein bisschen mehr Grundtugenden da waren. Auch er hat sich sehr gefreut nach dem Sieg in Heidenheim und eben diesem Abschluss der drei Spiele, die er hatte. Jetzt kommt mit Kovac auch einer, der einen ähnlichen Stil hat, der jetzt auch mal wieder Tugenden rausholt, Mentalität rausholt, Marschieren rausholt und so. Sie haben ja diese Woche jetzt komplett, sie hatten keinen Pokal, wie wir schon gesagt haben. In Dortmund ist es nie einfach. Klar, der VfB hat gerade eine sehr gute Phase gegen BVB, auch letztes Jahr dort gewonnen. Aber ich bin ja schon bei David, dass es echt schwierig ist, aber ich tue mich schwer, das einzuschätzen, weil wenn der VfB mal wieder auf sein Niveau kommt, das er zeigen kann, dann werden die auch in Dortmund vor Probleme stellen. Und Dortmund ist auch immer noch nicht das Überteam gerade oder das Team, wo ich eine riesen Wende sehe. Haben jetzt halt ihre Punkte eingefahren, aber es war dann eben in Heidenheim unter anderem, es war jetzt nicht das ganz große Kaliber. Und du kannst halt nicht groß bewerten, was Kovac draus macht. Der berühmte neuer Trainereffekt steht bei mir in der Liste, aber ob es ihn noch gibt, müssen wir uns statistisch jetzt irgendwann mal nachweisen, endlich, ob es ihn wirklich gibt. Schwer einzuschätzen, wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen.
Also ich bin nicht Davids Meinung. Ich glaube nicht, dass es diesen Kovac-Effekt kurzfristig geben wird. Mittelfristig ja, denn das ist ein Stahlbesen, ein Krupp-Stahlbesen sogar. Nico Kovac, der wird da die Jungs ordentlich an die Kandare nehmen, aber ich glaube, genau das ist jetzt das, was es verhindert, dass es schnell einen Effekt gibt. Nämlich plötzlich werden hier so merklich die Zügel angezogen, dass sich alle erstmal sortieren müssen. Dann hast du Dortmund, nächste Woche Sporting, auswärts, dann Revierderby in Bochum. Das ist jetzt nicht die alleroberste Schublade, aber absolute Muss-Spiele, wenn du deine Ziele weiter erreichen willst. Und ich glaube, dass eher die Phase des Sortierens jetzt und vielleicht auch ein Stück weit Überfrachtung vom Publikum, jetzt muss was gehen, Heimspiel und so weiter, dass das die Jungs vor Probleme stellen wird. Andersrum gedreht, also die Jungs aus Dortmund jetzt, andersrum gedreht, der VfB Stuttgart hat, glaube ich, eine Ausgangsposition in diesem Spiel, die einfacher ist, als es die letzten Wochen eigentlich fast immer der Fall war. Denn auch aufgrund dieser drei Niederlagen rechnet keiner mit dem VfB. Pokalerfolg hin oder her. Das ist die klare Underdog-Rolle. Bei Dortmund wiederum ist Druck meines Erachtens da. Die müssen diese Gemengelage, ich sag's schon wieder, glaube ich, gereicht dem VfB eher zum Vorteil, als es bei den Dortmundern zu verorten ist. Widerlegt mich gerne, aber da müsste jetzt schon argumentativ ganz schön auffahren, ehrlich gesagt.
Es ist letztlich auch ein Stück weit Glaskugel. Du weißt ja nicht genau, was er macht. Ich glaube, Kovac hat ja bei seinen bisherigen Stationen selten verrückte Dinge gemacht. Ja. Also irgendwelche taktischen, ausgefallenen Sachen.
Kann er, glaube ich, auch gar nicht.
Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht gut genug.
Nein, aber wenn du also technisch, spielerisch deine Auftritte seiner Mannschaften beurteilst, da war jetzt nicht das große Seziermesser dabei. Das waren immer Mannschaften, die halt ordentlich marschiert sind und dadurch ihre Spiele gezogen haben.
Ja, es könnte Dortmund jetzt ein Stück weit helfen, dass die einfach vielleicht mal so ein bisschen, ich will nicht sagen langweiligen Ergebnisfußball, aber einfach, dass sie da mal ein bisschen Stabilität reinkriegen. Ob das auf die Schnelle funktioniert, niemand weiß es.
Noch ein Faktor ist vielleicht das Thema von Revanche. Jetzt haben sie ja, glaube ich, 4 Siege am Stück gefeiert, das 5-1 mal ordentlich einen drauf bekommen, die Dortmunder. Vielleicht ist das auch noch hier und da da und ich gehe da voll mit an sich, jetzt völlig auch VfB-unabhängig, musst du ja als Dortmund mit diesem 80.000er-Stadion den Anspruch haben, quasi jedes Heimspiel zu gewinnen. Also der Druck ist ganz klar bei Dortmund. Die sind auch in der Tabelle noch unter dem VfB, könnten gleich ziehen in Sachen Punkte. Der Druck ist schon ganz klar. Und das ist das Einzige, was ich so ein bisschen negativ, sage ich mal, mitgenommen habe aus Augsburg, auch noch aus Gladbach. Dieses Feeling von, jawohl, Pokal in Ordnung, Leistung war jetzt nicht die Welt, aber sie haben es geschafft. Aber wenn sie so spielen, gegen Gladbach und gegen Augsburg in Dortmund, dann habe ich ein bisschen Furcht vor meiner Auswärtsfahrt da am Samstag. Aber wie gesagt, auch da wieder, welches Gesicht zeigt der VfB? Zeigt das Topspielgesicht, dann geht da was.
Du kannst dir jetzt selbst die Furcht nehmen, und zwar nach dem Jingle.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Ja, die Angst nehmen oder VfB Hoffnung machen, vielleicht so ein bisschen oder zumindest ein bisschen das runternehmen, wenn Leute denken würden, es wird ein klarer Heimsieg für Dortmund, oder haben sehr, sehr große Angst vor diesem Spiel, weil das gestaltet sich in Daten sehr, sehr ausgeglichen. Natürlich die Bundesliga-Daten, zuerst BVB, dann VfB. In den Toren Platz 5, 39 Stück bei Dortmund gegen Platz 6, 37 Stück beim VfB. Torschüsse Platz 7 gegen Platz 4. Gegentore auch beides sehr ausgeglichen. Platz 9 bei Dortmund, 34 Stück gegen Platz 10 beim VfB, 30 Stück. Ballbesitz Platz 2 gegen Platz 3, auch das absolute Top-Werte. Passquote Platz 3 gegen Platz 4, Top-Werte. Und auch da muss man mal sagen, da lese ich ja meistens vor, dass der VfB da besser ist. Also mal einer der wenigen Gegner bisher, der wirklich vor dem VfB steht, was ja auch dem geschuldet ist, dass der VfB da oben auf 3 und 4 ist. Da gibt es nicht viele Vereine mehr, die vor einem stehen. Flanken aus dem Spiel werden auch einige geschlagen. Platz 5 Dortmund, Platz 2 der VfB im Liga-Vergleich der Vereine. Gewonnene Zweikämpfe ist wieder das Thema vom VfB. Platz 15 bei Dortmund, wie gesagt, gesamte Zweikämpfe und Platz 1 beim VfB weiterhin, trotz dieser kleinen Delle, sag ich mal, gegen Gladbach. Das ist sicher ein Thema, woran auch Niko Kovac dann arbeiten wird. Und das sind halt wieder ein paar Statistiken, die du eher im Abstiegskampf findest, als jetzt vielleicht da oben oder zumindest von der Ambition da oben. Gewonnene Kopfbälle gesamt, Platz 17 gegen Platz 16. Laufdistanz Platz 16 gegen Platz 13. Sprints Platz 11 gegen Platz 13. Intensive Läufe Platz 14 gegen Platz 17. Das ist wirklich auf beiden Seiten nicht einmal wirklich ein guter Wert dabei. Faust am Gegner 13 gegen 12, auch alles ausgeglichen. Karten gesamt Platz 4 bei Dortmund, vielleicht ein bisschen ja, rustikaler gegen Platz 8 beim VfB oder ein bisschen härtere Fouls. Aber insgesamt, wie gesagt, wie ich es hier vorgelesen habe, in Sachen Toren, in Sachen Gegentoren, Ballbesitz, selbst in den schlechteren Werten wie Sprints, Laufdistanz, eine unglaublich ausgeglichene Nummer, ein Topspiel auf dem Papier. Und Tabelle, Bilanz sagt das halt noch nicht zu 100%, weil eben aktuell Platz 11 gegen Platz 5 dasteht, aber eben trennen nur ganz wenige Punkte. 29 bei Dortmund, 31 beim VfB, wenn ich es richtig notiert habe. Und da sieht man halt auch wieder, wie eng diese Liga ist, wenn diese 6 Plätze so wenige Punkte trennen. Und die Gefahr da, wie ich gesagt habe, dass Dortmund eben sehr, sehr nah rankommt. Heimtabelle Platz 4 gegen Auswärtstabelle Platz 9 beim VfB. Bei Gladbach schon angesprochen, bei Dortmund nochmal ewige Tabelle. Platz 2 gegen Platz 4, das ist Tradition pur. Es gab bisher 58 Pflichtspiele vom VfB in Dortmund, 29 Mal Dortmund, 15 Mal Unentschieden, 14 Mal VfB. Also in Dortmund bleibt es auf jeden Fall schwer, auch insgesamt bilanzmäßig bleibt es schwer. Seit der Meistersaison 2006-2007 haben sie 3 Mal gewonnen dort, 5 Mal Unentschieden, 8 Niederlagen in 16 Spielen. Das spricht auch wieder nicht für den VfB, aber eben auf insgesamt geblickt, haben wir ja vorhin schon angesprochen, die vergangenen 4 Pflichtspiele gegen Dortmund alle gewonnen und eine längere Siegesserie gab es auch bisher noch nicht gegen den BVB. Und es ist ein Duell. Wir haben natürlich die klaren Namen mit Anton Gerassi, die jetzt im Sommer die schweren Wechsel getätigt haben. Aber sehr viele Ex-Spieler. Wir haben 4 Stück, die jetzt vom VfB Richtung Dortmund sind. Kobel, Meier, Anton Gerassi und sogar 6 Stück im Kader vom VfB, die mal, ja, jetzt nicht bei den Profis, aber irgendwann mal in Dortmunder Trikot getragen haben, sag ich mal. Triljaccia, Zagadou, Stenzel, Karasor, Führich und auch noch Brun Larsen mit dabei. Und ja, zu den Stories. Dortmund ist ein Spiel zumindest, wo man, glaube ich, auf ein sogenanntes High-Scoring-Game gehen kann. Die haben jetzt wirklich in den letzten 12 Pflichtspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert. Das letzte Spiel zu 0 war dann Champions League Ende November. Und ja, haben damit jetzt auch mit diesem 11. Platz nach 20 Spieltagen und diesen 29 Punkten die schlechteste Zwischenbilanz seit 10 Jahren. Also es läuft wirklich nicht wirklich gut bei den Dortmundern. Und was man auch noch vielleicht in Sachen neuer Trainer und neuer Trainereffekt und Niko Kovac, den wir angesprochen haben, noch benennen kann: Es gibt die Siegesserie vom VfB gegen Dortmund und es gibt auch zumindest die in ja, näherer Vergangenheit gegen Kovac, denn auch die beiden Spiele, die er noch als Wolfsburg-Coach gegen VfB an der Seitenlinie stand, hat er verloren.
Dankeschön. Das ist doch, ja, von Alan Abbas, wie man so schön sagt, im Schwäbischen.
Einiges drin diesmal, ja.
Wir kommen zu der beliebt, berühmt, berüchtigten Kategorie des Spielers, den man im Auge behalten muss. Und ich würde dem Kollegen Scheul den Vortritt lassen, denn der hat sich jemand ausgesucht, zu dem könnte ich auch ein paar Takte sagen. David, bitte.
Ja, lege ich los mit dem Julian Brandt, dem seit Jahren eigentlich immer ein riesiges Potenzial bescheinigt wird. Mal ruft das ab, mal nicht. Ist jetzt 28. Wenn er das auf den Platz bringt, ist er jemand, der auf der Position hinter den Spitzen oder im Halbraum unglaublich Torgefahr entwickeln kann, selbst aber auch vor allem in der Vorarbeit mit scharfen Bällen vorne rein, mit präzisen Bällen vorne rein. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer ist, der nochmal durch so einen Trainerwechsel einen Schub kriegt. Wenn das so ist, dann muss der auf den auf jeden Fall ein Auge haben und nicht mit Blick zum Tor Tempo aufnehmen lassen.
Too weak to be elite. Wird es ja in den USA heißen, über Julian Brandt. Und damit ist von meiner Stelle auch echt alles gesagt zu dem. Sonst würde ich mich jetzt hier vielleicht in was verrennen, was vielleicht auch der ganzen Sache nicht gerecht wird. Felix, bitteschön.
Ich muss mich kurz korrigieren. Ich dachte mir gerade schon, da ist irgendwas spanisch dran. Der VfB hat 32 Punkte. Das heißt, Dortmund könnte auf Punktgleichheit stellen, müsste einige Tore mehr gut machen, um sie zu überholen. Also da die Korrektur. Ich habe im VfB einen Punkt abgezogen. Tut mir leid.
Weiteren Punktabzug gibt es, weil dein Handy in dem Flugmodus ist.
Ja. Für die kleine Kontrolle war es. aber ja, meiner ist auf jeden Fall nicht zu schwach. Nämlich Serhou Guirassy ist eine relativ einfache Wahl. Ja. Ich schaue meistens nach Leuten, wo quasi, ich schaue bei den Vereinen immer bei den Statistiken drauf, die Vergleiche und eben auch bei den Spielern einzeln aus allen Bundesligisten. Und da war ja trotzdem nochmal auffällig, weil eben diese neuen Saisontore sehr weit oben mit dabei sind. Das ist die Lebensversicherung auch beim BVB. 3 Vorlagen auch gemacht. Das aus 44 Torschüssen, was auch im Schnitt besser ist als einige, die da oben bei ihm mit dabei sind, Sachen Torschüssen und eben am Ende des Tages auch dann Toren. Und wie schon beim VfB auch, das ist auch ein Thema vielleicht für den Samstag, trifft er ständig zur Führung. Er hat es wieder die letzten 4 Pflichtspiele immer getroffen und auch immer zum 1:0. Also darauf darf man auch Acht geben am Samstag.
Ja, hast du dir schön mit eingekauft, diese Qualität. Ja, das stimmt. Wir bleiben bei Qualität. Ich habe den Herrn Kittens auf der Liste. Ja, denn für mich einer der, ja, 2-3 Unterschiedsspieler, die Dortmund im Kader hat. Den einen hast du gerade genannt, das Guirassy. Ein anderer ist für mich Kittens, der zwar noch sehr jung ist und noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, aber ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, der einer der wenigen, der in der Lage ist, wirklich 1-gegen-1 Duelle positiv für sich aufzulösen, und zwar permanent. Ja. Wenn Chris Führig dieses Zutrauen hätte und die Qualität, würden wir über ganz anderen Chris Führig reden, ja, zum Beispiel. Und aber er ist auch einer, der vielleicht diesem ganzen Kovac-Thema zum Opfer fallen könnte. Ja, denn solche Spieler hat Niko Kovac selten in seiner Startformation gehabt. Er hatte die auch in seinen Kadern bisher. Ich denke nur an Frankfurt, Büffelherde und so weiter. Da waren auch 2 Jungs dabei, die hat er immer dann gebracht, wenn es darum ging, wir brauchen jetzt am Schluss noch Konter, wir brauchen Schnelligkeit, wir brauchen Tiefe, dann wäre Gittens halt ein Kandidat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie seine Rolle aussehen wird, denn qua seiner Qualität und auch seinem Scoring müsste er eigentlich spielen, könnte aber auch, wie gesagt, der ganzen Thematik Trainerwechsel zum Opfer fallen. Deswegen mein Mann, auf den man besonders achten muss an diesem Wochenende.
Wo wir wieder bei der Thematik Außenverteidiger wären, die ja gegen ihn dann ja zu kämpfen haben werden, vermutlich.
Das ist richtig. Bin gespannt auch, ob Joscha Wagnermann fit wird. Das wissen wir spätestens am Freitagvormittag, dann ist die Pressekonferenz. Ansonsten geht Leo Sergio seine nächste Chance, nehme ich zumindest mal an. Ja, also einfach auch, weil die Zahl der Alternativen rar gesät ist, oder bin ich da falsch gewickelt, David?
Nö, das wird so auf die Möglichkeit rauslaufen. Dann ist noch die Frage, was mit Nick Woltemade ist, ob der wieder rechtzeitig gesund wird.
Ja.
Wäre auch eine wichtige Alternative, ja, in der Offensive. Ja.
Ganz gut sieht's aus mit Enzo Mio, dessen Verletzung hat sich als nicht so gravierend rausgestellt wie am Abend des Pokalerfolgs gegen Augsburg zu erwarten. Ja. Nur eine leichte Bänderzerrung, nur eines Bandes in seinem rechten Knöchel. Das heißt, übersetzt so viel wie eine ordentliche Portion Tape und eine kleine Ibu, und dann geht das. Das muss man halt nicht gut finden, aber das ist halt so. Ja, also das, wenn der spielen will, wird er spielen. Und angesichts seiner 10 Minuten gegen Augsburg vor dieser Situation, die zur Verletzung geführt hat, in der Form bitte ja, in der Startelf auch gerne, wenn man die letzten Wochen nimmt von Enzo, war es das nicht oft, ja, diese Regalhöhe, die er gezeigt hat, um es vorsichtig auszudrücken. Und es schlösse sich, hört, ein Kreis, denn Hinspiel Dortmund, die große Mio-Gala hat, glaube ich, jeder noch vor seinem inneren Auge, das war extraordinär, um es etwas leicht französisch angehaucht auszudrücken. Also das in dieser Form habe ich von dem VfB-Spieler über 90 Minuten, da muss ich lange zurückgehen, bis ich so eine Performance mal wieder irgendwie finde, weil das, was er da gezeigt hat, ja, war einfach, also da hast du zum ersten Mal so richtig gesehen, okay, Spitzenspielniveau, Spitzenleistung, diese Leistung dauerhaft, und dann würde ich mich sehr ärgern, dass die Ablöseklausel nur bei 20 Millionen ungefähr fordert ist, ja. Das hat er danach aber nicht mehr allzu oft in diesem Level gebracht, und deswegen wäre es mir momentan gerade gar nicht so böse. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber also ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, käme Enzo Mio wieder an dieses Niveau, gerne schon am Samstag in Dortmund. Mit oder ohne Ivo ist eigentlich gar nicht so wichtig.
Und dann haben wir noch Personalsituationen, und da hat sich ein bisschen was getan hinten.
Ja.
Einmal Rouault ist gewechselt. Ja. Damals gekommen für, glaube ich, knapp 3 Millionen. Also war ja schon da und dann eben fest verpflichtet. Glaube, Klausel gegriffen, durch Klassen erhalten, dann war er fest verpflichtet. Und jetzt kriegt der VfB, hat bekommen um die 15 Millionen, was man so hört, von Stade Rennes, die da unten gerade ein bisschen im Abschiedskampf hängen in der französischen Liga.
Ja, 13 und 2 Optionen. Genau. So ist das ist unser Stand zumindest, ja.
Zurück nach Frankreich, war offensichtlich, hat er wohlgemut auch so verlauten lassen, seinen Wechselwunsch, den hat man ja eben auch, weil er bisher hier wirklich gute Leistungen gezeigt hat und sich nie problematisch gezeigt hat und einfach die Tür jetzt offen war für ihn dann, und weil der VfB eben auch Ersatz gefunden hat oder schon in der Hinterhand hatte, anscheinend, wenn es dann am Ende so schnell ging.
Ja, wobei, also ich weiterhin nicht glaube, dass er da wechseln wird, Hoeneß, auch wenn jetzt mit Jelsch und Jaquez, glaube ich, ungefähr spricht man es halbwegs korrekt aus. Ja. Zwei neue Alternativen da sind. Angesichts dessen, was Chabot und Hendricks gezeigt haben, würde ich mal dazu tendieren, er bleibt bei diesem Innenverteidiger-Duo. David, du schüttelst den Kopf.
Nö, das kann gut sein, und dann ist er Alda Kiel irgendwann dann auch wieder eine Option. Ich glaube schon, dass du da Möglichkeiten hast. Was nichts dran ändert, dass es zwei interessante Verpflichtungen sind perspektivisch. Also ob die jetzt schon heute oder morgen gleich helfen, muss man sehen. Vielleicht aus Trainingsniveau einfach hochhalten, aber wenn jemand mit 18 Jahren in der zweiten Liga schon, weiß ich nicht, 30, 31 Spiele gemacht hat, dann ist da was da. Was
braucht man nicht.
Auf jeden Fall.
Braucht man nicht drum rumreden. Ich glaube, wie gesagt, fürs Spiel gegen Dortmund hat es noch keine Relevanz. Beide Personale nicht. Und deswegen hätte ich jetzt gerne Tipps von euch. Auf geht's.
2-2.
Das habe ich hier auch stehen. Und dann ändere ich es nicht. 2-2.
Also ich gehe deinen Take vom Highscoring Game nicht mit in diesem Fall. Ich glaube, es wird ein Spiel, das diesen Topspiel tot sterben wird. Also quasi ein Spiel, das zwar qua seiner Paarung eigentlich viel verspricht, das nachher aber nicht halten kann, und deswegen geht es 0-0 aus.
Aber damit tippt auch keiner auf eine Niederlage,
so
womit man, glaube ich, absolut leben könnte.
So sieht's aus, da sind wir, glaube ich, die Einzigen in der Redaktion. Wenn wir jetzt hochgehen wieder, sind ein paar dabei, die sehen das, glaube ich, anders. Jedenfalls, wie ihr seht, könnt ihr eintragen in unser Kick-Tipp-Tippspiel, so ihr Mitglied seid. Ansonsten könnt das natürlich auch noch werden, weil so schlecht wie wir eigentlich tippen, wir tippen gegen uns, Redaktionsmitglieder. Felix ist dabei, David, du bist dabei, Christian ist dabei. Ja. Mit der Spitze dieser Wertung haben wir nichts zu tun, aber vielleicht könnt ihr noch aufholen bis Saisonende. Jedenfalls dort könnt ihr gegen uns tippen, gegen uns Redakteure. Und ansonsten einfach nur viel Spaß haben. Es steht weiterhin im Raum, dass wir eine kleine Überraschung haben für den oder die Gewinner am Saisonende. Dazu wollen wir aber noch nicht mehr verraten. Und deswegen hätte ich gesagt, machen wir einen Knopf dran. An diese Folge herzlichen Dank, die Herrschaften.
Danke auch.
Sehr gerne. Ab nach Dortmund.
Großen Spaß bereitet. Genau, ab nach Dortmund. Wie immer, wenn ihr uns folgt, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. In quasi allen sozialen Netzwerken auf Blue Sky, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Es gibt einen Newsletter, Freitag mittags. Mittlerweile wieder fünfstellig in der Abozahl. Hab mich sehr gefreut. Über 10.000 Menschen haben den abonniert. Freut mich sehr, wenn ihr dazukommen wollt. Einfach den MeinVfB Newsletter googeln. Da findet ihr eine Anmeldemaske und dann dort eure E-Mail eintragen, der Rest ist Geschichte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ergibt sich von ganz alleine. Wir geben noch einmal das Wort nach draußen und zwar an den Spieler, der mit seiner klugen Rückgabe auf Dennis Undav diesen Pokalerfolg gegen Augsburg mit ermöglicht hat. Tschüss und bis nächste Woche.
Schweres Spiel. Ein Trainer, der sie wahrscheinlich richtig anspitzen wird. Jeder weiß, Kovac bringt eine enorme Power in die Mannschaft. Das hat er bei jedem hinbekommen. Deswegen wird es natürlich schwer. Ich glaube, so ein neuer Trainer entfacht immer eine andere Euphorie, eine andere Power. Deswegen wird es natürlich nicht einfach, in Dortmund zu bestehen. Aber ich glaube, mit einer guten Mannschaftsleistung haben wir immer eine Chance gegen jeden Gegner.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.